Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Gestern Abend im Ersten, Der König von Köln. Eine Filmsatire über einen Bauunternehmer, der die richtigen Leute zu schmieren weiß. Einer der Geschmierten ist der Baudezernent Herr Stüsken, der später von der Staatsanwältin befragt wird.
Wann hat der Plan zum Bau der Stadtverwaltung zum ersten Mal konkrete Formen angenommen?
Ja, was heißt konkret? Wie soll man das definieren? So funktioniert Politik ja nicht. Politik heißt, alles so lang im Ungefähren zu halten, bis es nicht mehr zum Ändern ist.
Ich hätte es aber gern konkreter.
Konkret kann ich sagen, dass ich da nichts mit zu tun habe.
Diese Filmsatire ist inspiriert von tatsächlichen Ereignissen, steht am Anfang des Films. Über das Spannungsverhältnis von Fiktion und Wirklichkeit spreche ich gleich mit dem Produzenten des Films. Aber erstmal auf Ihr Handy. Wenn Sie per WhatsApp eine Nachricht verschicken wollen, dann geht das nur an Leute, die ebenfalls WhatsApp installiert haben. Wer nur Threema oder Signal hat, den erreichen Sie damit nicht. Soziale Netzwerke sind so ähnlich gebaut, die haben alle ihr eigenes geschlossenes System. Twitter will das jetzt ändern. Dort soll sich jetzt ein kleines Team darum kümmern, einen offenen Standard für soziale Netzwerke zu entwickeln. Ich habe mir von Alexander Fanta von netzpolitik.org erklären lassen, wie diese Systeme bisher funktionieren.
Soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook erlauben es ja, dass man Bilder oder Texte teilt. Und wenn das passiert, dann passiert das aber über die Server von Facebook oder von Twitter. Das heißt, das ist ein zentralisiertes Netzwerk. Wir alle schreiben an den Facebook-Server und der Facebook-Server schickt die Informationen zurück an uns. Und die Idee ist jetzt, das Netzwerk zu zentralisieren. Das heißt, jeder könnte seinen eigenen Social-Media-Server betreiben und trotzdem mit anderen in Kontakt bleiben, so wie das bei E-Mail jetzt auch schon der Fall ist.
Das heißt, ich könnte tatsächlich etwas twittern, was dann aber auch bei Facebook erscheint.
Genau, also die Idee ist tatsächlich, dass irgendwann einmal alle sozialen Netzwerke miteinander reden, so wie jetzt ja auch praktisch alle Webseiten auf der Welt für alle Nutzer abrufbar sind.
Welche Vor- und welche Nachteile haben diese offenen Systeme?
Also der Vorteil ist auf jeden Fall, dass sie eben offen sind, also dass tatsächlich jeder miteinander reden kann, unabhängig davon, ob er einen einzelnen Dienst benutzt oder nicht. Im Fall von Facebook hat das natürlich klare Vorteile, weil wir wissen, die großen Betreiber verdienen ihr Geld mit Werbung, da gibt es ein Problem mit Datenschutz. Es geht aber auch um Probleme wie Hate Speech oder Desinformation auf den Plattformen. Die Idee ist, wenn man das dezentralisiert, dann ist es vielleicht leichter, eine lokale Lösung für ein großes globales Problem zu finden. Wenn ich meinen eigenen Server betreibe, dann könnte ich eben selber entscheiden, ob ich andere Nutzer oder andere Quellen, vielleicht ganze Server ausschließen möchte von der Kommunikation und muss quasi die Frage, was auf der Plattform erlaubt ist, nicht Facebook selbst überlassen.
Sie haben jetzt gerade das Argument von Twitter-Gründer Jack Dorsey erwähnt, der auch gesagt hat, eine zentralisierte Plattform wie bisher habe zu viel Mühe damit, einen einheitlichen Ansatz gegen Missbrauch und irreführende Informationen zu finden. Können Sie noch mal konkreter beschreiben, wie das mit einem gemeinsamen Standard leichter werden könnte?
Jetzt ist es ja so, wenn ich auf Twitter etwas poste, was Hate Speech ist, dann muss irgendwer bei Twitter das mal angucken, entscheiden, ist das jetzt Hate Speech oder nicht und das dann im Fall löschen. Jetzt gibt es immer mehr Kritiker, die sagen, ja, das ist schon an sich problematisch, weil was ist, wenn das von freier Rede geschützt ist? Wer garantiert mir, dass bei Twitter da eine notwendige Kontrolle stattfindet, dass hier es nicht zu Einschränkungen der Meinungsfreiheit kommt? Der Ansatz, das dezentralisieren, wäre, dass man es nicht quasi am Server entscheidet, sondern eigentlich erst beim Empfänger. Das heißt, ich habe als Empfängerinstanz die Möglichkeit zu sagen, auf meinem Server wird diese Art von Posting nicht durchgelassen, aber ich lösche sie nicht ganz aus dem Netzwerk. Das heißt, sie sind irgendwo anders weiterhin abrufbar. Das verschiebt jetzt das Problem ein bisschen. Man könnte auch sagen, dass es wieder in sich problematisch ist, weil das heißt, wenn jetzt ein paar Neonazis beschließen, sie betreiben einen eigenen Server, dann könnte man ihn wahrscheinlich nicht so leicht aus dem Netzwerk zur Gänze entfernen, sondern eben nur beim Empfänger abschalten oder unsichtbar machen.
Aber es würde nicht unbedingt bedeuten, dass etwas, das bei Twitter schon als Hate Speech gemeldet wird, automatisch auch bei Facebook oder Instagram rausfliegt.
Genau, das würde eben die Entscheidung dem jeweiligen Anbieter überlassen.
Bei Twitter arbeiten rund 4.300 Mitarbeiter, jetzt sollen sich genau 5 um die Entwicklung kümmern. Das wird Jahre dauern, wie hat Twitter angekündigt. Welche Aussichten geben Sie Twitter denn überhaupt, das als Standard durchzusetzen, vor allem wenn es noch so lange dauert?
Also ich glaube, man kann das nicht hundertprozentig jetzt als Commitment nehmen, dass sie das tatsächlich machen wollen. Ich glaube, 5 Mitarbeiter bei 4.300 Mitarbeitern insgesamt, das ist mehr so eine Art Willensbekundung, so eine Art Absichtserklärung, dass man sich dafür grundsätzlich interessiert. Man muss das auch vor dem politischen Hintergrund sehen, dass Twitter natürlich darum kämpft, gegen große Plattformen wie Facebook oder Instagram überhaupt Nutzer zu behalten und zu bestehen. Ich glaube, was Jack Dorsey damit sagen wollte, ist, dass es einen Industriestandard geben sollte. Und er möchte, indem er sagt, wir entwickeln das, möchte er eine Botschaft senden an die anderen großen Anbieter. Ihr sollt bitte auch zu uns kommen und das mit uns gemeinsam entwickeln. Und wir machen was Neues, indem wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln können.
Twitter will einen offenen Standard für soziale Netzwerke entwickeln. Darüber habe ich heute Mittag mit Alexander Fanta von netzpolitik.org gesprochen. Der König von Köln, gestern Abend im Ersten. Eine Filmsatire über einen Kölner Bauunternehmer, der mit einem Kölner Bankier mauschelt und am Ende die Kölner Bürger um Millionensummen bringt. Vorbild ist der Skandal um den Bau der Köln-Arena und des Kölner Stadthauses sowie die Pleite des damaligen Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor. Am Anfang des Films wird eingeblendet, die handelnden Figuren sind frei erfunden. Ich habe den Produzenten Michael Souvenier heute Mittag als Erstes gefragt, wer ihm das abnehmen soll.
Sie und der Zuschauer natürlich. Also das ist ein Stilmittel, was man immer dann benutzt, wenn man auf realen Dingen aufbaut, aber diese fiktionalisiert. Das ist beim Spielfilm in der Regel der Fall. Wir müssen ja zwei verschiedene Paar Schuhe sozusagen unterscheiden. Einmal die Dokumentation und einmal den Spielfilm. Vorne haben wir jetzt den Spielfilm gehabt gestern und hinten drauf kam die Dokumentation. Die Dokumentation beschäftigt sich 1:1, das muss die Dokumentation auch leisten, mit den Gegebenheiten, mit der Wahrheit, mit den Fakten. Und der Spielfilm hat die Möglichkeit der Fiktionalisierung. Deshalb steht das da vorne drauf.
Aber die Figuren im Film heißen jetzt alle sehr ähnlich wie die realen Figuren. Also Josef Asch heißt die Figur im Film. Man erkennt den Bauunternehmer Josef Esch. Tom Middeldorf ist Manager, sieht nach Thomas Middelhoff aus. Und am frappierendsten bei der Kaufhausaktionärin Madeleine Schicke-Danz, die bei Ihnen Valerie Dicke-Schanz heißt. Also man erkennt die Figuren doch eigentlich durch die Umstände. Warum tragen die denn trotzdem noch andere Namen?
Weil das einfach persönlichkeitsrechtlich relevant ist und wichtig ist, dass der Zuschauer erkennt, das findet eine Entfremdung statt. Und diese Veränderung kann auch in Kleinigkeiten sich symbolisieren und darstellen. Und damit ist damit auch Genüge getan.
Aber sehen die Betroffenen das auch so? Die erkennen sich doch wieder und fühlen sich im Zweifel auch beleidigt, oder?
Die brauchen sich ja nicht beleidigt fühlen, weil die Dinge, die wir ja genommen haben, sind ja jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, sondern wir haben die wahren Gegebenheiten und dafür waren die Gazetten ja über Jahre voll. Es gab Gerichtsverhandlungen, die Menschen wurden auch verurteilt. Daraus haben wir sozusagen, und das ist das Mittel der Satire, das darf man ja auch tun, da haben wir auch eine große Tradition und so hat es ja zum Beispiel Stonk auch gemacht mit den Hitler-Tagebüchern. Und dieses Mittel der Satire haben auch wir hier angewendet und dieses Mittel der Satire bedeutet auch die Überhöhung.
Haben Sie denn Angst vor juristischen Schritten, wenn Sie reale Ereignisse verfilmen?
Ich habe ja eine Armada, hätte ich fast gesagt, ich bin in guten Händen von Anwälten. Das muss ich tun, weil das mein Schwerpunkt ist. Ich mache fast alle Filme, die ich bisher gemacht habe, und es sind über 80, basieren auf solchen Gegebenheiten oder wahren Geschichten. Und da muss man sozusagen ja sowohl das eine bewahren als auch das andere tun dürfen. Das ist immer ein Balanceakt, immer ein Drahtseilakt. Das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft in meinem Leben praktiziert. Und Sie werden ja vielleicht wissen, dass ich mit Contergan auch vor Gericht stand, weil Grünthal, der Pharmakonzern, der diese Schlaftablette, die zu diesen Missbildungen geführt hat, uns verklagt hat. Auch dort ist dann vor Gericht bewiesen worden, dass die Pressefreiheit wichtiger ist als das Persönlichkeitsrecht. Und das war sozusagen auch ein maßgebliches Urteil, was bis heute zitierfähig ist.
In dem Fall haben sich die Betroffenen ja gewehrt, ne? Das waren die Umstände.
Wir leben ja Gott sei Dank in einer Demokratie und jedem ist es freigestellt, sich zu wehren. Das Internet ist voll davon. Trump spricht immer und ständig von Fake News. Also der Mensch ist ja, wird nicht aufgehalten, das zu tun, aber es gibt Gott sei Dank Gerichte, die sich dann auf ausgeglichene Art und Weise damit beschäftigen können.
Aber im Contergan-Film hat es sehr lange gedauert, bis Sie den Film wirklich ausstrahlen durften.
Das hat 2,5 Jahre insgesamt sogar gedauert. Das lag aber daran, dass es bis vor das Bundesverfassungsgericht ging und deshalb auch ein zitierfähiges Urteil wurde und hat auch dazu geführt, dass es den Contergan-Geschädigten, weil die Politik und die Medien darauf reagiert haben, heute viel, viel, viel besser geht. Das ist die höchste Leistung, die man als Produzent eigentlich erreichen kann und mich viel mehr wert als jeder andere Preis.
Ist das ein Antrieb für Sie, Geschichten nochmal zu erzählen, die wir ja eigentlich aus der Berichterstattung her schon kennen? Sie erzählen uns ja im Prinzip nichts Neues, oder?
Doch. Ich glaube, dass ich Ihnen zum Beispiel mit dem Contagan-Film was völlig Neues erzählt habe. Ich glaube, dass eine ganz kleine betroffene Schar von Menschen darüber sehr genau Bescheid wusste oder ich sag mal auch politisch oder medizinisch interessierte Menschen. Aber ich glaube, dass die wirkliche Tragbreite gar nicht ausgelotet wurde. Das kann einen Spielfilm sehr gut und es ist oft so, wenn wir uns an Themen heranmachen. Ich habe zum Beispiel einen Film gemacht über den ersten Präsidenten von Bayern München, der hieß Kurt Landauer. Da haben wir 1,5 Jahre recherchiert und völlig neue Dinge zutage gebracht. Das haben wir auch bei Anne Frank. Also das ist so, dass wir ja sehr akribisch in die Themen hineingehen, weil das ist unsere Grundlage für den Spielfilm. Und da wollen wir auch gewissenhaft arbeiten und da entdecken wir ständig neue Dinge.
Am Ende Ihres Films Der König von Köln heißt es über Josef Asch, alias Josef Esch, eine Geldstrafe hat er gekriegt, als ob man den mit Geld bestrafen könnte. Und sonst ist wieder alles beim Alten, sagt jemand aus dem Off. Ist das Ihre Motivation, dass Leute nicht ihre gerechte Strafe bekommen haben, dass das so am Ende steht?
Die Diskussion reicht jetzt, glaube ich, nicht aus, um zu definieren, was ist Gericht, was ist Gerechtigkeit. Aber es ist erstens ist uns wichtig gewesen, das haben wir auch gesagt, dass das kein reines kölsches Phänomen ist. Es gibt es in jeder Stadt. Die Kölschen haben nur dafür dieses lustige Wort Klüngel. Und deshalb werden sie auch immer damit verbunden. Und Klüngel ist ja auch erstmal überhaupt gar nichts Schlimmes, sobald es nicht jemand irgendwie missbraucht. Und wenn der Missbrauch dazu führt, dass der Steuerzahler, und das ist ja das System, was wir haben, und das wollten wir damit auch klar machen, immer der Steuerzahler hinterher die Rechnung bezahlt, also wir, Sie, ich und alle anderen, dann ist das natürlich, finde ich, fatal. Und das kann nicht Gerechtigkeit bedeuten.
Wie man Filme über reale Ereignisse macht, hat Michael Sauvigné erzählt, Produzent des Fernsehfilms Der König von Köln von gestern Abend, der auch noch in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Das ist Popmusik auf Koreanisch, Lights von BTS, eine Band, die man auch in Deutschland kennt. K-Pop heißt diese Stilrichtung aus Südkorea. Es sind Teenager und junge Erwachsene, die in Südkorea so große Stars sind wie Take That und die Spice Girls in den 90ern bei uns, teils sogar noch größer. Doch die K-Pop-Stars stehen heute in einer ganz anderen Öffentlichkeit, sind über soziale Netzwerke viel näher an den Fans und auch an denen, die sie hassen und bedrohen. Junge Menschen unter extremem Druck. In den vergangenen Wochen haben 3 K-Pop-Stars Suizid begangen. Katrin Erdmann berichtet.
Sully im Oktober, Kohara im November und schließlich Lee Jae-ho im Dezember. 2 Frauen und ein Mann aus der südkoreanischen K-Pop-Szene haben sich innerhalb kürzester Zeit das Leben genommen. Diese Südkoreanerin ist tief erschüttert. Es bricht mir das Herz, dass solche jungen und talentierten Berühmtheiten so eine tragische Entscheidung getroffen haben. Ich möchte nicht, dass Jugendliche denken, Selbsttötung sei der einzige Weg aus einer hoffnungslosen Situation. Die Medien berichten rauf und runter, denn mindestens 2 von ihnen, die beiden Sängerinnen Sully und Kohara, haben sich möglicherweise wegen heftiger Anfeindungen im Internet zu diesem Schritt entschieden. Vor allem Sully, die nur 25 Jahre alt wurde. Sie trat bereits als 11-Jährige ins Showbiz ein, mit 15 gehörte sie zu einer Girlgroup. Doch sie war nie nur Glamour Girl, sondern äußerte sich auch politisch, kritisierte zum Beispiel das Abtreibungsverbot und thematisierte öffentlich ihre Depressionen, ebenso wie die Anfeindungen im Netz. In Südkorea hat das eine Diskussion über Cybermobbing angestoßen. Selbst wenn die Stars versuchen, gegen die Trolle vorzugehen, ist das schwierig, denn das zieht weitere bösartige Kommentare nach sich. Deshalb sind viele Stars im Netz im Umgang mit solchen Trollen viel passiver als normale Leute, sagt Kwak Geum-yu, Psychologin an der Seoul National University im Fernsehsender Chosun. Auch ihre Freundin Kohara wurde im Netz wüst beleidigt und geschmäht und wusste sich einfach nicht mehr zu helfen. Popkulturkennerin Hong Jong-son im selben Fernsehsender. Was ich auch mache, es gibt im Netz immer bösartige Kommentare. Egal was ich versuche, sie hassen mich. Und so eine Situation ist für jeden schwer zu ertragen. Ein Grund für die heftigen Anfeindungen dürfte ein Sexvideo gewesen sein, das ihr Ex-Freund heimlich aufgenommen hatte und veröffentlichen wollte. Schon, dass sie einen Partner hatte, ist in der Branche Branche ein Vergehen. Das bestätigt Kim Min-seok, ohne mit der Wimper zu zucken. Er hat selbst eine K-Pop-Agentur. Wir schreiben entsprechende Klauseln in die Verträge, weil die Fans da sehr empfindlich sind. Ich habe zum Beispiel einen Sänger ausgebildet, der bei YG, einer der größten Agenturen, unter Vertrag stand. Als bekannt wurde, dass er eine Freundin hat, wurde er gefeuert. Und bis heute kursieren diese Fotos im Netz. Er kann seine Karriere vergessen. Das ist wie mit Rauchen. Wenn das über jemanden bekannt wird, verzeihen die Fans das nie. Karriere und Freiheit sind mit der Branche unvereinbar. In den Verträgen einer unserer Girlbands stand auch, dass sie keine Jungs treffen dürfen. Aber es ist schwer, sie daran zu hindern, denn sie werden es trotzdem versuchen. Man muss sie dann kontrollieren. Das kostet viel Geld. Größere Agenturen lassen ihre Manager sogar mit denen in einem Zimmer schlafen, damit sie keinen Blödsinn machen. Lee Jong-im findet das unglaublich. Die Südkoreanerin hat ein Buch über die Bedingungen im koreanischen Pop geschrieben. Das Aussehen ist das Wichtigste für K-Pop-Stars, also müssen sie Diät halten. Einige der Schüler haben mir berichtet, dass ihre Agentur oder die Akademie ein Maximalgewicht von 50 Kilo verlangten, egal wie groß sie waren. Sie mussten sich Schönheits-OPs unterziehen und hatten kein Privatleben. Ihre Handys wurden konfisziert. Die Branche setzt jedes Jahr Milliarden um, ist für Südkorea längst zum Exportprodukt geworden und wird von den Medien entsprechend gehypt. Doch sie hat auch Kratzer bekommen und das nicht nur wegen der jüngsten Todesfälle. Gerade erst wurden zwei männliche Stars zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie heimlich Sexvideos aufgenommen und über ein Netzwerk verteilt hatten. In Südkorea wurde groß über alle Fälle berichtet. Doch meistens wird es nach ein paar Wochen wieder still. Schließlich verdienen alle gut mit am koreanischen Pop.
Katrin Erdmann über junge K-Pop-Stars in Südkorea unter Druck. Brauchen Kinder ein eigenes Smartphone? Und wenn ja, ab welchem Alter? Umstrittene Frage unter Eltern. In diesem Jahr hat man immer wieder Stimmen gehört, die vor einer zu frühen Benutzung von Smartphones gewarnt haben, weil die Konzentration schon leiden würde, wenn sich das Handy nur in der Nähe befände, oder weil Kinder kurzsichtig würden, weil sie kaum noch in die Ferne schauen. Antje Allroggen aus dem Medias Res Team, ist sich die Forschung denn einig, dass Smartphones nichts für kleinere Kinder sind?
Das hört man zumindest häufig und sehr laut von Kritikern. Manfred Spitzer zum Beispiel, Neurowissenschaftler und Psychiater, der hat ja ein Buch über die so wörtlich Smartphone-Epidemie geschrieben. Ein lautes und krawalliges Buch, und darin heißt es, Smartphones macht nicht nur Kinder, sondern die ganze Gesellschaft krank. Da muss man erstmal abwarten, ob das noch stimmt. Dann war im Sommer auch hier im Programm der Chef des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, zu hören. Und der warnte eindringlich vor einer zu frühen intensiven Mediennutzung von Kindern, Stichwort kein Handy vor 11 Jahren. Und dann gab es im Herbst noch eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom mit dem Ergebnis, unter den 10-Jährigen haben mittlerweile 75% ein eigenes internetfähiges Handy im Vergleich zu 2014. Das ist ein Anstieg von 55 Prozentpunkten zwischen diesen beiden Jahren. Und damals hatte in der Altersklasse, also 2014, nur jedes fünfte Kind ein Handy.
Jetzt hat Ihre Tochter auch ein eigenes Smartphone mit 10. Sie haben gerade die Studien erwähnt. Warum hat sie trotzdem eins?
Ach, das fragen Sie so. Ich kann Ihnen das auch nicht genau erklären. Also meine Tochter ist jetzt in der 5. Klasse und hat seitdem ein Smartphone. Vielleicht war ich da einfach dem Gruppendruck erlegen. Ich habe ja gerade die Zahlen genannt. Ich habe einfach gesehen, so viel zu meiner Rechtfertigung, wie viel Kommunikation vor allem über WhatsApp läuft. Auch Hausaufgaben, also durchaus vielleicht auch vernünftige Sachen. Dann wird natürlich viel Musik gestreamt. Laut Bitkom-Studie machen das 88% der 10- bis 18-Jährigen. Es werden viele Videos geschaut, soziale Netzwerke benutzt, TikTok, Insta, WhatsApp ganz oben. TikTok, haben wir heute erst gehört, hat in Deutschland 5,5 Millionen Nutzer, junge Nutzer, Rekordwert in Europa. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gesagt, dass mir das Ganze so aus dem Ruder laufen könnte. Lag auch daran, dass ich von Anfang an schon vorhatte, die Handynutzung zu kontrollieren. Hat nur nicht so richtig geklappt.
Aber wie geht das denn? Wie kann man denn das Smartphone des Kindes kontrollieren?
Ja, ich muss nur eine Sache vorab sagen. Erstmal beklagen ja alle, haben wir gerade gehört, dass die Kinder, vor allem die sogenannten Tweens, die Kinder zwischen 8 und 12, zu viel an ihrem Handy kleben. Und dann heißt es reflexhaft, das müssen die Eltern regeln.
Ja.
Gar nicht so einfach. Ich habe dann gehört, es gibt Möglichkeiten, auch von Apple, sicherlich auch von Android-Handys. Da gibt es die Möglichkeit bei Apple, also die Bildschirmzeit des eigenen Kindes zu beschränken und damit auch zu kontrollieren. Die Sache hat nur einen Haken. Es ist sehr, sehr kompliziert. Ich schildere das mal kurz. Sie gehen auf Einstellungen, dann auf Bildschirmzeit. Dann können Sie theoretisch ein Familienmitglied hinzufügen. Theoretisch, vorausgesetzt, Sie sind in der Cloud angemeldet. Sonst haben Sie ein erstes Problem. Das hatte ich dann auch. Und ich hatte noch ein ganz anderes Problem. Ich dachte zuerst, ich hätte alles toll eingerichtet, wurde mir auch so angezeigt. Ich wollte eine Stunde Bildschirmzeit pro Tag. Und dann wunderte ich mich irgendwann, dass meine Tochter so um 21 Uhr unter der Woche noch munter WhatsApps bekam. Das hätte dann ja eigentlich nicht sein dürfen.
Und sind Sie da ausgetrickst worden oder wie?
Ja, war eindeutig der Fall. Das hat meine Tochter dann auch zugegeben nach einer kleinen Recherche dazu von mir. Mir war das eben erst gar nicht aufgefallen, denn wenn ich als Erziehungsberechtigte das Smartphone meines Kindes einschränke, dann färben sich die Apps grau, sind also nicht mehr zu nutzen. Das taten sie bei mir auch. Erst bei genauerem Hinschauen sieht man dann, es ploppt ein Fensterchen auf dem Handy der Tochter. Darauf stand dann Limit ignorieren. Und da habe ich dann sogar noch die Wahlmöglichkeit, entweder für eine Minute, für eine Stunde oder okay, für den kompletten Tag. So. Das war dann wohl der Fall.
Das ist ja schön. Und kann man dieses Problem dann lösen?
Es hat am Ende geklappt. Also ich kann ihr Handy jetzt kontrollieren, dank der Apple-Funktion. Mein Fehler war, dass ich meiner Tochter keine eigene Apple-ID gegeben habe. Nur so funktioniert das Ganze. Und ich muss das Kind dann als Familienmitglied hinzufügen. Das geht nur mit einer Mail-Adresse des Kindes mit iCloud-Endung. Jetzt bekommt sie also eine Stunde erlaubt. Und wenn die verstrichen ist, dann kann sie eine Anfrage schicken nach mehr Zeit, nach jeweiligen Apps. Wir kommunizieren seitdem sehr viel miteinander. So,
nur noch auf diesem Weg. Sind Sie jetzt insgesamt zufrieden mit dieser Handykontrolle, mit der Lösung, die Sie gefunden haben?
Auf den ersten Blick ja, abgesehen von der Tatsache, dass Apple jetzt ein ziemlich genaues Persönlichkeitsprofil von mir hat, dank meiner Daten, der Daten meiner Tochter und unserer Interaktion nicht zu vergessen. Das ist schon ein hoher Preis, den wir da zahlen. Es gibt auch andere Apps, die gehen dann noch weiter, die bieten dann noch eine Ortungsfunktion an und damit kann man dann nicht nur das Kind tracken, sondern auch mich. Das geht dann vielleicht doch ein bisschen zu weit.
Wie man mit Kindern am Smartphone umgeht, hat Andrea Allroggen uns erzählt aus der Medias Res Redaktion. Und Andreas Stopp, darüber reden Sie auch morgen mit unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja, genau. Also ich höre hier gerade mit Interesse zu. Das Handy ist allgegenwärtig, dass das Ganze so kompliziert sein kann, zu kontrollieren, vielleicht auch anders ausgedrückt zu reglementieren, war mir gar nicht so bekannt. Und deswegen eben die Frage an Sie, meine Damen und Herren zu Hause, unsere Hörerinnen und Hörer, an Ihre Familie. Wie ist das mit der Kontrolle oder der Reglementierung des Smartphones Ihrer Kinder? Wie halten Sie es damit? Versuchen Sie, die Nutzung Ihres Kindes zu reglementieren? Und wie machen Sie das zum Beispiel mit diesen Apps oder auf irgendeine andere Weise? Übrigens, das will ich auch sagen, es dürfen auch die Betroffenen anrufen, also genau die zwischen 8 und 12 Jahre alt sind, die Youngsters, von denen Antje Aron.
Wenn die Bildschirmzeit am Handy noch nicht abgelaufen ist und Sie noch anrufen können. Ne?
Dann genau. Ja, aber dann zum Handy greifen und die Nummer, die wir jetzt gleich sagen, anrufen, mir erzählen, wie ist das bei euch zu Hause, wie läuft es zu Hause mit dem Smartphone, dürft ihr machen, was ihr wollt und wie lange ihr wollt oder gibt es da Regeln? Die Telefonnummer dürfen Sie nennen,
Stefan. 0221, das ist mal der Test, ob der Moderator die Nummer auch kennt. 0221 345 3451.
Wesentlich schwieriger ist die Mailadresse mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Beides ab sofort geschaltet. Los.
Ab 15.35 Uhr wird morgen im Deutschlandfunk drüber geredet. Danke, Andreas Stopp.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Jörg Braun von der Laager Zeitung. Wir berichten morgen über eine coole Idee, die aus Laar kommt und die im ganzen Land bekannt werden soll. Es geht um eine Handy-App für Musikschüler. Mit der App können Musikschüler direkt in den Kontakt treten mit ihren Musiklehrern, können praktisch über das Handy denen was vorspielen und können zeigen, wie gut sie zu Hause geübt haben. Und das soll einfach viel mehr Spaß machen, ein Musikinstrument zu erlernen. Dafür gab es eine Landesförderung für über 100.000 Euro. Das ganze Projekt wird im ganzen Land Baden-Württemberg ausgerollt und vielleicht mit etwas Glück sogar in ganz Deutschland.